Und dann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Hey, dahin werde ich nie schwanger. Und immer wieder die Frage, habt ihr kein Kind oder wie viele Kinder habt ihr? Im Stil von, es wäre ja so einfach, jetzt entspann dich doch mal, verkrampft euch doch nicht so. Ich will die Gebärmutter draußen einmal nicht mehr.
Schritt wie weiter, der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Hier erzählen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte. Wir reden über Sucht und Sehnsucht, über Alltagskämpfe und über den Mut, trotz allem weiterzugehen. Schön, bist du dabei. Mein Name ist Tobias Grimm. In dieser Folge reden wir über unerfüllten Kinderwunsch, Verlust, Trauer, emotionale Belastung und Suizidgedanken. Die Themen können starke Gefühle auslösen. Bitte schau gut zu dir und lass nur so weit, wie sich es für dich stimmig anfühlt. Wenn du merkst, dass dich der Inhalt belastet, mach doch eine Pause und wende dich an jemanden, den du gerne hast, den du vertraust, um über das zu reden, was dich beschäftigt. Unterstützung findest du auch bei 143.ch. Rund um die Uhr ist jemand für dich da. Du bist nicht allein. Heute erzählt mir Regina ihre Geschichte vor Trauer um eine Hoffnung. Die Hoffnung, Mutter zu werden. Es ist auch eine Geschichte von Wut, von Neid und von Erschöpfung. Von guten Ratschlägen, die zu Schlägen werden, die wehtun. Regina, so schön bist du da. Herzlich willkommen.
Danke dir, Tobi.
Lass uns doch mal zusammen zurückspulen. Ganz am Anfang, magst du es mal mitnehmen dorthin. Wie hast du dir dein Leben vorgestellt, wenn du so zurückdenkst?
Das hat so einen Punkt gegeben, so um die 30, wo ich meinen damaligen Partner, meinen heutigen Mann, kennengelernt habe. Bis zu dort her hatte ich das Gefühl, ich habe einen coolen Job, ich arbeite gerne. Kinder und Familie haben in mein Lebenskonzept nicht gepasst oder ich habe mir auch nicht grosse Gedanken darüber gemacht. Wir sind dann ein paar Jahre später zusammen auf einer Weltreise, round the world, ein Jahr lang, mit dem Rucksack am Rücken. Und als wir zurückgekommen sind, hat sich wie für beide von uns etwas ein bisschen verändert. Und wir haben das auch im Gespräch immer wieder angesprochen. Und ich erinnere mich noch gut, wie wir eines Abends wirklich so bei einem Gläschen Wein zusammengehockt sind und dort aus der Situation heraus beschlossen haben, es wäre schon schön, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen. Und wir sind uns dort auch so einig gewesen. Wir haben uns sogar schon unterhalten, was für eine Form das unser Familienleben könnte haben. Allenfalls auch finanzielle Aspekte. Wir haben dann darauf angestoßen und ja, darauf aber dann mit der Verhütung aufgehört. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich werde jetzt schwanger.
Die Geschichte, die wir zusammen eintauchen, das ist nicht ein einzelner Schicksalsmoment gewesen, sondern eine Odyssee, wo an diesem Punkt ist wie losgegangen, weil du bist nicht schwanger geworden, wo dir nicht für das hat entschieden. Machst du mich mal mitnehmen, so in das, wo dort ist losgegangen?
Ja, also ich habe mir das wirklich relativ einfach vorgestellt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das bei uns nicht klappen könnte. Und es ist aber dann doch recht schnell schon eine Angst reingekommen. Ich bin auch ziemlich am Anfang auch zu einer Gynäkologin gegangen, einfach zum mal wieder mal untersuchen und das besprechen. Und dort habe ich so ein paar Gesprächsfetzen immer noch im Hinterkopf, wo sie mir so sagt, ja, also mit 35 seid ihr dann schon spätgebärend. Und da müssen wir dann schauen, dass das Kind nicht das Down-Syndrom hat. Und wenn das jetzt noch nicht so klappt, dann müssen wir auch Schilddrüsenhormone anschauen. Und dann müssen wir aufpassen, sonst wird das Kind vielleicht nicht so intelligent. Und ich bin so dort gehockt und habe gedacht, hey, ich will einfach eigentlich ein Kind. Ja, ist jetzt das wirklich schon zu spät? Oder habe ich jetzt das verpasst? Oder um was geht es jetzt eigentlich?
Ist es wie schon zu spät?
Die Frage, die habe ich mir in dem Moment gestellt, ja. Und ich habe mich dort auch überhaupt nicht wohl gefühlt. Das hätte so eigentlich... Das war der Anfang von meiner Frauenärzt-Odyssee. Ich habe darauf auch den Frauenarzt gewechselt. Ich bin zu einem Mann, zu einem Gynäkologe. Und dort hat es wie eigentlich noch wieder von vorne angefangen. Also ich bin dann noch mit dem Hinweis im Hinterkopf von der ersten Gynäkologin. Meine Gebärmutter sei ein bisschen gross. Aber ich konnte das eigentlich auch nicht einordnen. Bin ich eben weitergezogen. Und bei dem Arzt hat man nachher ein Spermiogramm gemacht von meinem Mann. Und das ist eigentlich nicht so schlecht gewesen, aber auch nicht wahnsinnig gut, aber durchaus möglich zum natürlich schwanger werden. Und er hat uns vorgeschlagen, dass ich doch mir eine Bauchspiegelung würde machen würde, um zu schauen, ob da die Eileiter durchgängig sind und alles in Ordnung ist. Und ich habe dem zugestimmt.
Also hast du nicht gemacht?
Ja, das haben wir nachher gemacht und es war auch alles gut soweit. Also die Eileiter waren durchgängig. Also es war wie kein offensichtlicher Grund da gewesen, warum das jetzt nicht könnte klappen. Und er hat dann noch darauf hingewiesen, dass ich ein kleines Myom habe im oberen Teil der Gebärmutter. Aber das lassen wir sein. Da mache ich mir mehr kaputt, als dass mir helfen würde für eine Schwangerschaft, wenn man das rausnehmen würde. Und ich erinnere mich auch dort wieder, wo ich mit meinem Mann bei dem Arzt war, wie wir so dort gehockt sind. Und zum Abschied hat er uns dann gesagt, ja, sonst trinket doch mal gemütlich eine Flasche Wein am Abend oder geht ein bisschen in die Ferien und dort ein bisschen entspannen. Und das hat mich wahnsinnig geärgert.
Was daran hat dich geärgert?
Also im Stil von, es wäre ja so einfach, jetzt entspann dich doch mal, verkrampfe dich doch nicht so. Also im Sinn von, das ist ja etwas, was eigentlich alle können.
Also die als Regina mit allem, was mitschwingt, mit all diesen schweren Gedanken und diesen Ängsten, irgendwie, das ist wie gar nicht vorgekommen. Also nicht gesehen wurde in dem Sinne.
Nein, das war überhaupt nicht das Thema gewesen. Und das hat auch dazu geführt, also es hat natürlich dort auch nicht viel mögen verleiden und ich habe dann halt wieder gewechselt. Also er hat auch eben von Insemination oder In-vitro-Fertilisation geredet und dort sind wir uns als Paar auch nicht so einig gewesen.
Also ist das kurz zum aufdröseln?
Ja, Insemination, da wird echt das Spermium vom Mann in die Gebärmutter eingesetzt, also zum Zeitpunkt vom Eisprung. Und bei In-vitro-Fertilisation kommt es zur Befruchtung außerhalb vom Körper. Also da würden Eizellen entnommen werden und dann befruchtet werden und als wie ein ganz, ganz kleines Embryo, also im frühesten Stadium, wieder eingepflanzt.
Das war der Vorschlag vom Arzt, doch so einen Weg zu gehen?
Dass wir das in Betracht ziehen, ja, genau. Und ich war dort schon in einer Verfassung, wo ich das Gefühl hatte, ja, das wäre doch ein Weg und das könnten wir doch ausprobieren. Und mein Mann ist dort sehr klar, hat jetzt sehr eine klare Haltung gehabt, das Gefühl gehabt, wenn es auf dem natürlichen Weg nicht klappt, dann möchte er nicht weitergehen. Und das ist für uns als Paar auch recht anstrengend gewesen, so die Auseinandersetzung mit dem Thema.
Wie ist es dann weitergegangen?
Ich habe mich dem Kinderwunschzentrum angemeldet, um mal abzuklären. Ich habe das eigentlich dann von mir aus gemacht. Mein Mann ist dann schon auch einmal mitgekommen. Und ich bin dort her. Und das war auch so eine kahle Angelegenheit. Es hat auch niemand am Empfang gehabt. Wir hatten dort einfach gelüttet. Und ist ins Wartezimmer gehockt. Und irgendwann ist dann ein Arzt gekommen und hat so in die Runde gefragt. Nach dem Namen. Und dann ist man dann mit dem mitgegangen. Und dort ist es nachher eigentlich auch darum gegangen, ja, die Gebärmutter, das Myom, ja, das lässt man so sein, wir tun jetzt einfach abklären, Hormone und das Messen und schauen. Und mir ist es so ein bisschen vorgekommen, jetzt tun wir einfach noch ein bisschen Zahlen biegen. Er hat mich auch nicht gefragt, wie es mir geht oder sonst allgemein so mental, psychisch, wie es beim Arbeiten ist, ob ich Stress habe. Ich bin wie auf Werte und Zahlen reduziert worden.
Sachen, die man hat gemessen hat und man jetzt aufgrund von dem irgendeinen Check gemacht. So.
Ja, genau. Ist natürlich noch gäbig. Da hat man einfach mal so etwas, wo man sich daran halten kann. Weil das andere ist ja sehr komplex und vielleicht auch schwierig fassbar. Und ich mag mich einfach erinnern, ich bin dort einmal in dem Wartezimmer gehockt. Und dann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. hey, dahin werde ich nie schwanger.
Was hat der Gedanke gemacht? Wie kann man vorstellen, so wie du das jetzt hast erzählt, was die Vorgeschichte von euch als Paar, von dir war, mit dem grossen Wunsch, schwanger zu werden. Kann ich mir vorstellen, dass die Kinderwunschklinik auch ein Hoffnungsschimmer war. Und gleichzeitig hast du dann dort vor Ort wie so das Gefühl gehabt, hier ist nicht der Ort. Kannst du dich erinnern, was das hat ausgelöst?
Ja, ich bin natürlich schon dorthin, so mit dem Gedanken oder in der Hoffnung, ich komme da irgendwie Antworten über auf Fragen. Also so ja. Vielleicht auch, was ist eigentlich der Grund, dass es nicht klappt? Also ich hätte schon gerne auch einfach schwarz und weiss auf weiss gesehen, wegen dem funktioniert das nicht oder wegen dem wirst du nicht schwanger. Und ich habe einfach gemerkt, das bekomme ich da nicht, so wie ich mir das vorstelle. Oder ich habe falsche Vorstellungen davon. Mhm. Ja, und dann habe ich gemerkt, ich brauche einfach anderweitige Unterstützung. Also einfach nur von Gynäkologin zu Gynäkolog, das funktioniert wohl nicht. Und habe mir eine Therapeutin gesucht, die sich auf Kinderwunsch oder unerfüllten Kinderwunsch spezialisiert hat. Mhm. Und habe dort eine erste Sitzung gemacht. Und
was hast du gewünscht von dieser Psychotherapie?
Ich habe mir dort gewünscht, dass ich langsam mich damit abfinden kann, dass ich nie wieder eigene Kinder habe. Und zwar auch kann ich Abschied nehmen von dieser Angst, wie ein Leben als Frau ist, wenn ich nie schwanger war. Ich habe nie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehabt. Ich kenne das Gefühl nicht. Ich habe mir so gewünscht, oder mein Körper hat sich so gewünscht, zu erfahren, wie das ist, wenn etwas in einem wächst. Und wie das ist, eine Geburt zu erleben mit allen Schmerzen, mit allem Schönen und weniger Schönen. Und ich habe wie mir erhofft, dass ich dort Unterstützung bekomme, dass ich mich langsam von dem verabschieden
kann. Also der Wunsch war gar nicht per se Mutter zu sein, sondern auch das zu erleben, wie ein Leben in dir wächst.
Ja, das ist dann plötzlich wie ganz fest im Vordergrund gestanden. Hm. Also nachher ein Baby in den Armen zu haben oder ein Kind, das nachher in den Kindergarten geht oder in die erste Klasse, das ist wie gar nicht mehr vorhanden gewesen in meinen Vorstellungen, sondern es hat sich wirklich dann einfach auf, ich sage jetzt so, auf meinen Körper reduziert. Mhm. Auf das Verlangen. Hm.
Also du bist bei der Therapeutin gewesen, um dich genau mit dem auseinanderzusetzen, dich auf einen Weg zu machen, mit dem auseinanderzusetzen, dass es vielleicht nicht so wird sein, wie du dir das hast vorgestellt in deinen 30er. Was hast du dann dort erlebt?
Ich habe eine Erinnerung daran, wo sie mir ziemlich am Anfang des Gesprächs gesagt hat, ja, es ist halt schon so, wenn man dann kein eigenes Kind hat, dann wird man auch nie ein Enkelkind haben. Und ich bin dort so gesessen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, hey, also ich kann das jetzt überhaupt nicht einordnen. Und das Nächste, was da kam, war, dass sie mir die Adresse von dem Kinderwunschzentrum angegeben hat, wo ich ja kurz davor eben gemerkt habe, da werde ich nie schwanger. Und es war halt so, dass ich kein zweites Mal zu dieser Therapeutin gegangen bin.
Mhm. Also wieder wie eine Einbahn.
Ja. Ja. Die Türen waren nachher auch wieder zu. Gewesen. Und hat wieder das Gefühl, ich bin eigentlich ganz allein mit dem.
Also, es war wie medizinische Begleitung gehabt, aber du als Mensch bist wie nicht gesehen worden. Dir selber überlassen worden. Wenn du sagst, es hat sich angefühlt, als wärst du einfach wieder allein.
Ja, und es war unheimlich schwierig, irgendwie, ich sage jetzt, etwas zu finden, das in die Richtung könnte unterstützend sein oder unterstützend wirken. Ich habe natürlich viel gesucht, auch im Internet. Und wenn man nach unerfülltem Kinderwunsch sucht, dann kommt man sehr schnell eben halt auf Ratschläge und auf künstliche Befruchtung und was man alles noch machen könnte, dass es dann doch noch klappt. Und Geschichten von Leuten, wo es ewig lang nicht geklappt hat und dann vielleicht, wo sie mit dem Wunsch abgeschlossen haben, ist es dann plötzlich gleich gegangen. Ich bin sogar auch in einer Selbsthilfegruppe, die dann neu gegründet wurde. Und ich bin in dieser Runde gehockt und es ist so auf mich eingeprasselt von, was das man noch machen könnte und was das man noch untersuchen sollte. Und dass es dann auch gleich noch klappen könnte. Und ich sei ja noch nicht so alt. Und ich bin dort raus und ich bin heulend heim.
Mhm. Einfach weil es die Suche war von Lösungen, wie man das Problem bekämpfen kann. Aber ja. nicht einander als Mensch hat gesehen und miteinander ausgehalten.
Ist ja, oder der Austausch auch, wie weh das tut und wie schwierig das ist.
Ja. Aber auf dieser menschlichen Ebene und nicht nur, Anführungszeichen, fachlich.
Ja.
Ja. Und deine Odyssee, wie ist die nach diesem Punkt weitergegangen?
Ja, ich habe mir eine neue Gynäkologin gesucht. Das war 3 Jahre ungefähr nach der Bauchspiegelung, wo man das Myom entdeckt hat. Und dort ist dann wieder rausgekommen, ja, meine Gebärmutter ist viel zu gross. Sie hat mich dann ein MRI geschickt. Und in dem MRI hat man dann nachher gesehen, dass das eben nicht ein Myom ist, sondern ein Adenom. Und ein sogenanntes Adenom, das ist eigentlich ein gutartiger Tumor, der aber nicht eingeschlossen ist wie ein Myom, das eigentlich so in sich eingewachsen ist, sondern etwas, das eigentlich wuchert und wo meine ganze Gebärmutter durchwuchert hat. In diesen 3 Jahren und das hat eigentlich niemand gemerkt. Und die Lösung oder der Vorschlag von meiner Gynäkologin war dann, dass man probiert, das Gebärmutter erhaltend zu operieren. Endometriose war dann auch das Thema. Da könnte man im gleichen Zuge gerade auch noch mit der Endometriose schauen, dass man das auch so beheben könnte, soweit es geht. Und dann habe ich kurz darauf abends, sie hat mich ans Frauenspital überwiesen, kurz darauf abends das Telefon bekommen, ja, euer Operationstermin ist dann und dann.
Also wieder einfach die Fakten.
Genau.
Aber man hat es gar nicht mit dir besprochen oder darüber geredet, wie es dir geht oder was
es für Möglichkeiten gibt.
Überhaupt
also
Optionen?
Ich bin aus allen Wolken gefallen und habe einfach so gesagt, nein, also es geht, glaube noch nicht um die Operation. Ich will ja zuerst mal ein Gespräch haben. Ich will auch wissen, wer operiert mich. Ich möchte die Menschen sehen. Und dann hat es dann geheißen, ja, wir können schon ein Vorgespräch machen, aber wir haben auch nicht so Kapazität. Das dauert halt noch einen Moment. Und habe dann irgendeinen Termin bekommen bei irgendeiner Ärztin und bin dann dort her. Und die hat mir dann das erklärt. Und ich bin nach dem Gespräch raus. Und für mich war klar, ich will die Gebärmutter rausnehmen, einmal nicht mehr. Das war so dann mein Entscheid.
Ja, einfach weil es dir auch so viel Energie hat, braucht immer wieder dich mit dem auseinanderzusetzen.
Ja, und weil ich so wie, ich könnte sagen, gewusst habe oder gespürt habe, dass es nie wird klappen. Es war für mich dann wie klar gewesen. Und mit dem wäre nachher immer die Hoffnung und die Trauer und Enttäuschung. Und mit dem wären dann auch die Schmerzen, die ich hatte, aufgrund der Endometriose, also bis hin zu Durchfall und Erbrechen und höllische Krämpfe. Mit dem wäre ja dann alles erledigt, auf einmal. Alles das, was mich immer so müde gemacht
hat. Und du hast dich dann für das entschieden, eine OP zu machen und die Gebärmutter rauszunehmen?
Ja. Ja, und ich war nachher im Aufwachsaal, noch so ein bisschen beduselt. Stehen die 2 Ärztinnen neben mir und sagen, es war die richtige Entscheidung, wir hätten nicht können Gebärmutter erhaltend operieren, wir hätten sie sowieso rausnehmen müssen. Und dort bin ich unheimlich froh gewesen, dass ich den Entscheid vorher selber getroffen habe.
Was hat das emotional mit dir gemacht, so an diesem Moment?
In der ersten Phase muss ich sagen, also natürlich traurig, das ist jetzt fertig, da ist keine Möglichkeit mehr. Aber auf der anderen Seite eben auch eine wahnsinnige Erleichterung. Ich war wahnsinnig befreit gewesen. Dass das jetzt endlich einfach aufhört. so weisst, jeden Monat hoffen. Und dann war wieder nichts gsi. Und das traurig war um etwas, das gar nie war. Wo überhaupt nie einen Platz hatte. Weil wer versteht schon, dass man Abschied nimmt von etwas, das gar nie war? Es ist ja nur eine Hoffnung, es ist ja nur ein Wunsch. Und das jeden Monat.
Regina, zu diesem Thema hast du einen Brief mitgebracht, den du hast geschrieben in der Therapie, wo du dich mit deiner Geschichte hast auseinandergesetzt hast. Das ist ein Brief, den du an deine Kinderlosigkeit hast geschrieben. Und ein Ausschnitt daraus, der geht so um das Gefühl, um die Gefühle, die nachher sie aufkommen, auch um Wut. Magst du es dir mal vorlesen? Mhm.
Ohne dass ich es wollte oder überhaupt bemerkt habe, hast du mich zu einer Kinderhasserin gemacht. Welch schreckliches Wort. Du hast meine sämtlichen unbeschwerten Kontakte und Freundschaften zu Kindern und Müttern oder Ehepaaren mit Kindern zerstört. Schon immer wolltest du mich ganz für dich alleine haben. Fast hättest du es sogar geschafft, mir meinen Ehemann, ja, sogar mir mein Leben zu nehmen.
Es ist ein Brief, und du hast geschrieben an deine Kinderlosigkeit. Und du hast das so formuliert, Kinderlosigkeit. Du hast mich zu einer Kinderhasserin gemacht. Was hat das mit dir gemacht, wenn du hast Kinder gesehen in deinem Alltag?
Also, ich habe versucht, natürlich auszuweichen. Ich habe es wirklich eine Zeit lang fast nicht erträgt. Ich hatte so einen Hass und so eine Wut und auch eine Eifersucht. Also, eine schwangere Frau zu sehen, das war für mich ganz schlimm. Also der Gedanke, ja, warum denn die und nicht ich? Oder je nachdem hat so ein Bild, eine schwangere Frau am Rauchen. Warum wird die schwanger und ich nicht? Bei mir hat es das Kind so gut, ich rauche nicht, ich schaue so gut zu mir. Warum klappt es denn bei dieser? Ich habe es auch ganz schwierig gefunden, Babys zu sehen. Also wirklich so die schwangere Frau und das Baby im Arm, das war für mich fast unerträglich gewesen. Und ich hatte auch Mühe mit kleinen Kindern.
Ich finde es so eindrücklich, wie das in dem Brief, wo wir jetzt einen Ausschnitt haben verlassen, einfach so präzise beschrieben hast, was für grosse Gefühle irgendwie auch das hat ausgelöst. Was hat das mit dir gemacht, so die Wut plötzlich auch zu spüren oder den Hass, so wie du es nennst, auch auf andere?
Das hat mich total erschreckt. Also ich habe das überhaupt nicht gekannt von mir und das war für mich ganz schlimm gewesen, weil ich das gar nicht wollte. Ich hätte mir ja nichts mehr gewünscht, als dass ich mich freuen könnte, wenn jemand sagt, hey, ich bin schwanger oder jetzt ist ein Baby auf die Welt gekommen oder also das Jöwi herzig und das als Baby in den Arm, dass ich das auch schön finden könnte, das wäre mein grösster Wunsch gewesen.
Wir sind in deiner Geschichte an einem Punkt, wo es etwas Definitives hatte, die Thematik. Wir waren bei dieser OP, bei deiner Gebärmutterentfernung. Was ist dort dann passiert in deinem Leben? Wie ist deine Geschichte weitergegangen an diesem Punkt?
Ich habe etwas später meinen Job, den ich hatte, den ich über Jahre hatte, wo mir auch gefallen hat, habe ich gekündigt und habe etwas ganz anderes angefangen. Ich hatte das Gefühl, wenn ich schon kein eigenes Kind haben kann, dann möchte ich wenigstens für die anderen Menschen da sein und sie können unterstützen und helfen. Und bin dann in so eine Richtung gegangen.
Also eine Sinnfrage, die sich hat gestellt. Ja. So, was mache ich denn jetzt sonst, wenn das nicht...
Ja, total.
Der Fall ist, den du dir hast vorgestellt.
Ja, weißt du, und auch die Frage, was macht denn mein Leben eigentlich überhaupt für einen Sinn, wenn ich kein Kind habe und irgendwann sterbe ich und dann ist von mir einfach nichts. Also wirklich, es hat sich so sinnlos angefühlt. Und auf dieser Suche nach Sinn habe ich mich total in die Arbeit gestürzt. Also ich habe mich einfach... Ja, ich habe mich nicht mehr gespürt. Ich habe einfach für das alles gegeben. Und gleichzeitig... habe ich auf meiner Suche nach irgendwelcher Unterstützung so ein bisschen spirituelle Wege eingeschlagen oder versucht einzuschlagen. Und bin dann wirklich so ein bisschen auf esoterische Abwege geraten. Ja. Ich habe dann dort Leute kennengelernt, die mir gesagt haben oder mir Glauben gemacht haben, ich sei für etwas Besseres bestimmt. Darum habe ich kein Kind. Also ich habe eine Aufgabe, eine grosse Aufgabe in meinem Leben. Es ist dann auch gesagt worden, dass mein Mann mich in meiner Weiterentwicklung in die Richtung oder in diesem Bereich behindert und dass ich soll meinen Weg allein weitergehen. Ich habe das dann geglaubt. Ich hatte dann so langsam Symptome von Atemnot, von Stechen in der Brust, von schweren Armen und Beinen und eine Schlaflosigkeit, eine wahnsinnige Erschöpfung und gleich eine riesige Unruhe in mir. Das hat sich alles mega zugespitzt. Also, dann ist wirklich so die Idee vor der Trennung gekommen. Ich habe mir eine Wohnung gesucht, ich wollte zügeln und ausziehen. Und gleichzeitig eben die Erschöpfung und die Unruhe. Und ich bin dann eines Nachts verwacht und habe wieder so das Gefühl gehabt, ich will doch einfach nur schlafen. Und in dem Moment habe ich keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als mich anzulegen, ins Auto zu hocken und zu dieser Brücke zu fahren, die ich im Kopf hatte. Und ich wollte dort mir mein Leben nehmen.
Und das hast du gemacht. Du hast dich angelegt, bist rausgegangen. Oder wie bist du mit dem Gedanken umgegangen in dieser Situation? Das nicht mehr schön erleben.
Ich habe es gemacht. Mhm. Und ich war bei dieser Brücke und bin nachher von einer Polizeipatrouille in psychiatrischen Notfall gebracht worden. Das war eigentlich so der absolute Tiefpunkt.
Das berührt mich, die Geschichte. Es ist also das ganze einengende Gefühl, wo die ganze seelische Reise, die du hast erzählt, die aber sich so körperlich hat geäussert, die dich bis dorthin hat gebracht, dass du nicht mehr leben wolltest. Wenn du heute an diesen Moment zurückdenkst, hast du wirklich nicht mehr leben zu diesem Zeitpunkt, dir das Leben nehmen wollen, oder hast oder hat einfach etwas vorbei sein sollen, dass etwas aufhört? Oder was ist es? Du hast vorher von einer unendlichen Müde auch geredet.
Also rückblickend kann ich das wirklich ganz klar so einordnen, dass ich nicht wollte sterben, dass alles fertig ist. Ich habe mir einfach gewünscht, wieder mal zu schlafen und zur Ruhe zu kommen. Und dass ich einfach mal kann abschalten und schlafen, ja.
Wie hast du den Moment auf dieser Brücke überlebt?
Ich habe in dem Moment so unter 17 gewählt und wollte eigentlich informieren, ich sei dort und komme jetzt runter, damit man nicht lange suchen nach mir suchen muss. Also damit auch mein Mann nicht lange suchen muss und Angst hat. Einfach, dass man es weiss. Und ich bin dann von dem Einsatzdisponent in ein Gespräch verwickelt worden. Und ich erinnere mich daran, dass ich ein paar Mal so den Impuls hatte, jetzt hänge ich ab und gumpen und habe es nicht gemacht. Bis eben dann die Patrouille kam. Mhm. Und ich durfte dann auf den Beifahrersitz hocken. Und in dem Patrouilleauto war es so schön warm gewesen. Und ich wusste einfach, jetzt kann ich es einfach nur noch geschehen. Und ich war irgendwie froh.
Also wie gut in dem Moment, dass du noch lebst.
Ja, in dem Moment gut.
Du bist nach in die Klinik gekommen.
Mhm.
Wie ist es dort weitergegangen?
Das war ein unheimlich langer Weg und unheimlich viel Arbeit war das. Mhm. Und ich hatte in der Zeit, als ich in der Klinik war, von dem Arbeitgeber auch Kündigung bekommen. Das heisst, ich bin zur Klinik ausgetreten. Ich war krankgeschrieben. Ich hatte keinen Job. Und ich hatte keine Ahnung, wie es mit meiner Ehe weitergeht.
Also ganz viele offene Fragen.
Ja, so das Gefühl, ich bin einfach so ins Bodenlose gefallen. Und irgendwie so das Gefühl, ja, irgendein ist wenn man einfach so geht, kommt dann schon wieder irgendwo ein Boden. Und da ist dann auch der Boden.
An was denkst du, wenn du das so sagst? Wo ist der Moment gekommen, wo du den Boden hast gespürt?
Also wirklich gespürt habe ich den erst eigentlich nach dem Klinikaustritt, wo ich dann einfach daheim war und für mich am Morgen das Käfeli auf dem Balkon genommen habe und so ein bisschen die Aussicht genossen habe und plötzlich einfach eine grosse Dankbarkeit gespürt habe und Demut, so eine Dankbarkeit, da, dass ich noch am Leben bin. Und wirklich langsam auch eine Zuversicht wieder gespürt habe.
Du hast vorhin auch als Anfang von einem langen Weg beschrieben, wo der in der Klinik hat angefangen hat, wo du dort bist reingegangen bist. Und auch der grosse Wunsch, den wir jetzt schon die ganze Zeit darüber reden, der hat dich weiterhin auch begleitet. Und du hast noch einen zweiten Ausschnitt aus dem Brief dabei, wo du deine Kinderlosigkeit hast geschrieben, zum Thema Trauer. Magst du den mal vorlesen?
Natürlich ist es auch schön, dank dir alle Freiheiten zu haben, mir alles leisten zu können, was immer ich mir wünsche. Aber du weißt genauso gut wie ich, dass ich diese Vorteile nur halbherzig annehmen und schätzen kann. Ich wäre mit so viel weniger Materiellem um ein Vielfaches glücklicher, wenn ich bloß nur das eine hätte, das du mir verwehrt hast.
Regina, du hast vorhin gesagt, dass nach dem langen, langen Gehen du auch wieder etwas Hoffnungsvolles hast gespürt, dass du dass der Boden wieder ist gekommen, dass das Leben irgendwie weitergeht, obwohl es an diesem Punkt offensichtlich viele offene Fragen hat gegeben. Ich würde mega gerne mit dir dort noch ein bisschen zusammen reintauchen, so was wir können lernen. Also was dir hat gut getan und was nicht, was du erlebt hast auf diesem Weg, auch mit anderen Leuten. Geschichten, die du auf diesem Weg hast mitbekommen. Oder ganz konkret, welche Reaktionen oder Ratschläge haben dich auf diesem Weg verletzt? Also gibt es auch Sätze, die dir bis heute nachgehen?
Oh ja. Ja. Ja, wirklich. Also weißt du, nur schon die Frage, ja, wenn dir dann kein Kind oder wenn dir mal Kind oder wenn ist das Buch mal so weit oder einfach alles so ein bisschen in die Richtung, gell? Wenn man dann heiratet, ja, warum heiratet ihr dann? Dann ist auch das Nächste und Logische, ja, jetzt gibt es den Kind.
Also auch ein bisschen aus dem Smalltalk raus.
Ja,
ist man schnell
absolut.
Mal dort?
Ja, klar. Mhm. Oder wie viele Kinder hast du? Oder das wird dich heute noch gefragt. Und gerade erst kürzlich noch irgendwie so nachher die Bemerkung, oh, das ist aber schade, du wärst sicher ein gutes Mami. Oder halt so Geschichten wie von anderen Paaren, die man gehört hat, ja, die haben auch lange geübt, so das Wort geübt. Und wo sie dann endlich abgeschlossen haben mit dem Kinderwunsch, dann hat es dann plötzlich geklappt. So das. Ja, oder halt einfach die Frage, ja, habt ihr euch schon überlegt, künstlich befruchten? Oder kommt die Adoption nicht für euch in Frage? So alles so die guten Ratschläge und die guten Tipps und nachher halt eben das, was ich eigentlich vertextet habe. Ja, genießt doch eure Freiheit. Ihr könnt euch alles leisten, ihr könnt euch alles erlauben. Ihr müsst auf niemanden Rücksicht nehmen, ihr könnt einfach gehen und machen. Und das wollte ich eigentlich gar nicht wollen. Ja, und statt so Bemerkungen oder eben so gut gemeinte Ratschläge oder ja, nach unserem ersten Kind hätte ich eben auch gerne ein zweites gehabt und das hat eben nicht geklappt oder lang nicht geklappt und ich weiss genau, wie du dich fühlst. Und in mir hat es rebelliert und ich habe so gedacht, du hast keine Ahnung, wie ich mich fühle. Du hast wenigstens auf Eis gehabt denn. Ich werde nie Eis haben. Ich hatte das also übergriffig. Ich hatte das zum Teil auch respektlos und frech gefunden. Und eigentlich hätte ich mir wirklich gewünscht, dass einfach mal jemand fragt, weißt du, so wie du jetzt fragst, wie geht es dir mit dem? Was macht das mit dir? Oder vielleicht einfach auch mal, hey, das tut mir leid, das ist ja untraurig. Es muss ja mega schwierig sein. Weißt du, einfach so wie einen kleinen Raum auftun, zum dem mal Platz geben und nicht vor lauter Jesus, die hat kein Kind, und dann hat es nicht geklappt und oh nein, das ist ja schlimm. Und in dem Sinne gerade alles verdrücken, eben mit so Ratschlägen oder mit Beispielen oder was man dann noch könnte. Und es ist ja super so. Ja.
Mhm. Mhm.
Und gell, das hört nie auf. Das ist genau so. Es wird auch nie Enkelkind geben.
Mhm. Also viele Reaktionen, die du hast erlebt, sei es im Privaten mit so Beispielen, wo haben Veta oder Ratschläge, aber auch im professionellen Setting, wo du so einfach immer die nächste Lösung irgendwie hast präsentiert bekommen und deine Trauer aber in dem Sinne nicht gesehen wurde. Ich glaube, das ist das, was ich noch so darüber nachdenke. Weil es ist ja schon auch einfach eine Geschichte mit Trauer und mit dem Umgang vor Trauer, wo etwas Hoffnungsvolles wieder hat dürfen wachsen, wie ein kleines Pflänzchen. Aber so das Thema Trauer, und wie gehen wir mit Trauer um? Also weißt, mit dem, was du hast erlebt, was denkst du, wenn wir also auf dein Erleben und auf die Gesellschaft schauen, wie gehen wir mit Leuten um, die trauern?
Ich habe das Gefühl, mir gibt der Trauer oder den Menschen, die trauern, viel zu wenig Platz. Auch heute noch, obwohl man ja das eigentlich probiert, offener anzugehen. Ist ja doch so, ja, Trauer ist auch zeitlich limitiert und jetzt ist es dann gut, jetzt hast du genug lang getrauert oder jetzt ist es dann gut, jetzt kannst du weitergehen oder ja, jetzt musst du halt einfach akzeptieren, dass du kein Kind kannst bekommen. Und weißt, ich glaube, akzeptieren, ich weiss nicht, ob ich das kann. Mir gefällt es viel besser zu sagen, integrieren. Integrieren in mein Leben und halt einfach für mich selber zulassen, wenn ich traurig bin. Und dann wieder das wegtun und es geht weiter und es ist gut. Es ist okay. Es ist auch gut so.
Mhm. Mhm.
Heute ist es auch gut so. Und heute geht es mir gut. Aber es ist ein Teil von mir und es bricht manchmal auch wieder auf.
Wie hat dich deine Geschichte geprägt?
Also sicher mein soziales Umfeld. Also ich habe mich schon sehr zurückgezogen oder abgrenzt von Kind. Oder eben auch von Kolleginnen, Freundinnen mit Kind, wo es einfach dann irgendwie nicht mehr weiter ist gegangen. Also, wo es zum Beispiel auch so war, dass man irgendwie am Abend um 9 Uhr abgemacht hat, zum telefonieren, weil die Kinder im Bett sind, aber dann hat man nur flüsternd telefonieren und dann ist dann gleich irgendetwas gewesen und dann hat man das Gespräch wieder unterbrochen. Und ich hatte so keine Lust mehr auf das.
Mhm.
Ja, man ist einfach allein. Man ist allein mit dem Thema und in der Gesellschaft. Man hat im Dorf auch nicht die Kontakte, wie man hat, wenn man ein Kind hat. Rein schon nur von der Schule her. Und immer wieder die Frage, habt ihr kein Kind oder wie viele Kinder habt ihr?
Hm. Wenn du zurückschaust auf dein Leben, auf die Geschichte, die wir da zusammen eintauchen, gibt es etwas, was deinem 30-Jährigen du mit auf den Weg würdest geben, mit dem, was du heute weisst?
Ja, ich würde mir sagen, bleib bei dir, schau, was für dich gut ist, was dir gut tut. Lass dich nicht irgendetwas reinziehen, lass dich nicht beratschlagen. Vielleicht auch grenzt dich ab. Also vielleicht einfach auch mal zu sagen, hey, ich möchte über das Thema nicht reden. Es ist meins. Besser zu sich selber schauen und sich nicht verlieren. Und ich wünschte mir auch, dass wie offener darüber geredet werden könnte. Gleich auch. Das ist so ein bisschen zweispältig, gell? Aber heutzutage, also mir begegnet sehr viel, also mir persönlich begegnet sehr viel so das Thema Regretting Motherhood oder bewusst kinderfrei, die Entscheidung. Und das andere ist so wie nicht präsent.
Regina, wie geht's dir heute?
Mir geht's heute gut. Ich weiss auch, auf was ich schauen muss. Ich weiss auch, dass es okay ist, wenn ich jetzt nicht Lust habe, nur herzugehen, weil es für mich in dieser Form nicht stimmt, in diesem Umfeld, mit diesen Menschen, vielleicht auch mit Kind halt.
Also, wo du dich auch schützt vor gewissen Situationen.
Ja, absolut. Mhm. Ja. Und ich habe, glaube schon auch gelernt, einfach für mich zu schauen, bei mir zu sein, mir gut zu tun und vielleicht einfach einmal mehr herzuhocken, 10 Minuten, 4 Stunden, einfach für mich Pause machen, zur Ruhe kommen.
Mit dieser Geschichte, die du im Rucksack hast, wenn du mit dieser Führer schaust, was wünschst du dir für dich selber, für das im Leben, das noch kommt?
Ich wünsche mir schon, dass ich noch ein bisschen freier werde von der, sag jetzt, von dem Schicksal. Ja, ich nenne sie jetzt Schicksal. Dass ich noch so ein bisschen wieder lebensfroher bin. Dass ich es, ja, noch mehr geniesse. Dass ich vielleicht auch wie ohne Angst in die Zukunft schaue, im Sinn von, eben, ich habe kein Kind, ich werde kein Enkelkind haben. Halt auch den Gedanken, ja, was passiert denn mit mir mal, wenn ich alt bin? Wenn ich so Ideen habe und Vorstellungen, wie ich dann mal bin, so mit 80, über 80. Und das erfüllt mich schon auch mit Zuversicht. Weil wenn ich denke, was ich in den letzten 10 Jahren geschafft habe und an was für einen Punkt, dass ich heute stehe und wie gut, dass es mir heute geht, dann bin ich zuversichtlich.
Wow, was für eine Achterbahn, Regina. So mutig von dir, auch deine Geschichte hier zu erzählen. So intensiv, was du erlebt hast und so viel, wo vielleicht auch Worte gar nicht so gerecht werden, wo so ein bisschen ein Zusammengraben ist, hier das in dem Moment, so wie es sich jetzt anfühlt, dem nachzugehen, das vielleicht ein bisschen festzuhalten in diesem Rahmen. Und es ist schon vieles, was bei mir so mitschwingt. Mit dem, was du erzählst, also irgendwie eben, du bist medizinisch begleitet, aber emotional allein gelassen worden auf diesem Weg. Die Aussage von dir auch, lass mich doch traurig sein oder lass mich doch traurig sein. Und nicht immer einfach die nächste Lösung parat haben, sondern mehr als Mensch zu sehen. Aber du hättest gewünscht, jemand, der fragt, wie ist es gerade für dich? So, das Dasein, das Raum geben, das zusammen auch mal aushalten, nachfragen und wieder nachfragen und wieder nachfragen. Und ich wünsche mir auch eine Gesellschaft, wo wir einander sehen. Das Dasein, das längt. Zusammen aushalten. Und das ist das, was ich auch von dir mitnehme heute. Ich möchte dich sehen, ich möchte Leute in meinem Umfeld sehen und mich beschäftigen, mit wie viel Empathielosigkeit du bist konfrontiert worden. Ich nehme das auch als Frage für mich mit, wo ich glaube auch noch ein bisschen darüber nachdenken muss. Wie können wir besser füreinander da sein? Was macht das mit dir, wenn wir zusammen so auf die Geschichte zurückschauen und zum Ende von diesem Podcast sind? Zusammen über deine Geschichte geredet, was macht das mit dir?
Auf eine Art bin ich recht stolz. Halt einfach auch an dem Punkt, wo ich heute bin. Und dass ich dir das da erzähle, Tobi. Danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass vielleicht die eine oder andere Frau das hört und auch versteht, es geht weiter, es geht anders weiter. Und vielleicht, dass wir auch merken, dass es noch andere gibt, die mit dem konfrontiert sind.
Du bist nicht allein.
Ja.
Mhm. Hey Regina, merci vielmal für deinen Mut, deine Geschichte hier zu erzählen. Danke, hast du mich und uns alle teilhaben an deinem Weg. So ehrlich, tiefgründig und tabulos. Schön, bist du da gewesen.
Danke dir.
Und merci dir, was du uns hast zugelassen. Wir freuen uns, von dir zu hören, ob ein Feedback, eine Anregung oder wenn du deine Geschichte mit uns möchtest teilen möchtest. Es geht am besten per Mail an bern@143.ch. Das ist «Schritt wie weiter», der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Mehr über uns findest du online auf 143.ch. Produzentin von dieser Folge ist Melanie Häusler. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, dass du dabei warst und bis gleich.